Es ist Montag, der 9. August.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Liebe Olympia-Versager.
Nee, halt, Moment, das kommt ja zum Schluss. Ach, ich muss erstmal wieder reinkommen. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir endlich wieder auf das, was wichtig ist. Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich rede nicht alleine. Jetzt zurück aus der Sommerpause mit mir, bei mir und an meiner Seite. Niki Hassania, guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, es werden auch heute wieder Geburtstage gefeiert, unter anderem Peter Hartz. Peter Hartz wird 80. Was verbindest du mit diesem Mann?
Hartz IV.
Ist auch geil, ne? Dass der eigene Nachname sinnbildlich für diesen gravierenden Einschnitt in das deutsche Sozialwesen steht. Also
noch
ganz
schlimmer?
Glücklich war er, glaube ich, auch nicht damit, ne?
Also es ist alles relativ. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn du dann so nach einer Krebskrankheit irgendwie Hodgkins Lymphoma oder Lou Gehrig's Disease genannt wirst.
Wobei man du hast ja natürlich auch, schön, dass wir da auch gleich noch hingekommen sind, wobei man sagen muss, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, man führt so ein Gespräch mit Peter Hartz. Peter Hartz, Sie sind bestimmt sehr unglücklich darüber, dass Sie für diese sehr einschneidenden Sozialreformen stehen, sinnbildlich. Ja, da bin ich wirklich unglücklich. Wobei, da war da auch diese Lustreise mit VW, wo Sie dann nach Brasilien geflogen sind mit dem Betriebsrat. ja, richtig, ich stehe für diese Sozialreform. Dankeschön. Okay, wir kommen hierzu.
Das hat mich überrascht.
Nach Massenprotesten französische Regierung schwächt Corona-Regeln ab, das berichtet die FAZ. Die Proteste hunderttausender Franzosen gegen die Corona-Regeln von Präsident Macron zeigen Wirkung. Die Regierung kündigt nun Lockerungen bei der Testpflicht für Ungeimpfte an. Ich bin ein wenig überrascht, dass Macron darauf reagiert, denn sind wir ehrlich, hunderttausende Franzosen protestieren. Das ist ja im Grunde genommen in Frankreich an der Tagesordnung, ob es jetzt Corona ist, der Spritpreis oder irgendwas anderes. Die sind ja eigentlich immer auf der Straße. Ich finde es trotzdem insofern bemerkens- und berichtenswert, denn jetzt hat der Gesundheitsminister Olivier Véran in einem am Samstagabend veröffentlichten Interview angekündigt, dass negative Tests nun 72 Stunden gültig sein sollen, anstatt der bislang vorgesehenen 48 Stunden. Und das ist eine Zeitspanne, die ja nun wirklich nicht unerheblich ist. Und auch sicherlich keine kluge Entscheidung.
Ja, vor allem, weil es dann, wenn du vorher Vertrauen in die Wissenschaft hattest, dann wird es so eine Nummer, wo du dir denkst, jetzt werden Fakten einfach gedehnt und gebogen.
Genau.
Und wir haben ja schon vorher gesprochen, dass sogar bei 48 Stunden, das war schon etwas, wo man sich sagte, das kann dann auch nicht so sicher sein. Und jetzt setzt du noch mal mehr Stunden drauf. Warum nicht gleich eine Woche?
Also es ist ganz klar eine politische Entscheidung, die natürlich zu Lasten des Infektionsschutzes geht. Also selten konnte man sich so eindeutig zu einem Thema äußern wie in diesem Falle. Es ist eine im Fußball hätte man gesagt, Konzessionsentscheidung, die aber nicht sehr glücklich ist. Es ist ja nun so, dass seit heute in Frankreich beim Betreten von Restaurants und Cafés oder auch Einkaufszentren, Messen und Jahrmärkten jetzt halt eine Impfung nachgewiesen werden muss, eine Genesung oder ein Negativtest, der aber, wie wir jetzt festgestellt haben, dann eine breitere Zeitspanne umfasst.
Und aber somit billiger oder erschwinglicher für die Menschen.
Exakt. Und das führt uns direkt hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Habeck fordert Ungeimpfte zur Überwindung ihrer, ich zitiere, Trägheit auf. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Grünchef Robert Habeck hat Nicht-Geimpfte mit deutlichen Worten zum Impfen aufgefordert. Man müsse den inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern geben, also diese Trägheit, die wahrscheinlich ein Gutteil der Menschen noch in sich hat, überwinden. Es war gestern das große ZDF-Sommerinterview. Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen. Nein, er ist es ja gar nicht. Trotzdem hat er da im Sommerinterview gesessen. Naja, wie auch immer. Er hat sich auf jeden Fall den Fragen von Shakuntala Banerjee gestellt und dort unter anderem sich dann halt eben auch über das Impfen geäußert und er hat an die Trägheit der Leute appelliert, die sicherlich teilweise der Fall ist, aber dann haben wir ja auch
prozentual schon wenig, oder? Also ich glaube eher, es hat viel mehr mit Desinformation zu tun.
Dass, auch? Also Desinformation, Schrägstrich, Angst, Bedenken?
Ja, für Angst habe ich tatsächlich noch mehr Mitgefühl.
Ja, als aber kommt die Angst nicht auch aus der Desinformation?
Interesting.
Also, oder sagen wir mal so, Angst resultiert wahrscheinlich aus A, Desinformation und B, natürlich auch einfach, also Unterinformation. So, und ich glaube, also wenn es um Impfungen geht, das große Thema des Herbstes mit Sicherheit, dann geht es ja, glaube ich, um drei Faktoren. Also das eine ist Angst oder von mir aus auch wirklich.
Ja, bei Desinformation geht es aber für mich eher in die Richtung dann so Verschwörung und okay, so. Also das ja. mit den, ja. lass es Bill Gates, Chips,
okay, okay,
so eine
okay,
Müllnummer.
Ja, ja.
Und die Angst haben, ja, lass es bei dieser AstraZeneca-Nummer, das war ja mit den Hirnthrombosen kein Quatsch.
Ja, ja.
Das war aber also
Misskommunikation.
Aber trotzdem denkst du dir als jemand, der dann Angst hat, ja, ich könnte einer von diesen Millionen sein,
klar,
die es dann trifft.
Logisch.
Und das ist dann für mich in Anführungsstrichen eine Angst, wo ich Mitgefühl für habe. Ich teile sie nicht,
genau,
aber da weiß ich auch nicht, wie man diese ja. Angst bekämpfen will.
Ja, also ich glaube, diese Angst wirst du nur bekämpfen können durch eine, ich hatte es ja jetzt im Kölner Treff am Freitag, Ranga Yogeshwar hat ja ein Video veröffentlicht zum Thema Impfung und er schlägt ja einen sehr angenehmen Ton an.
Total, ja.
Und versucht eher auf eine väterlich freundliche Art und Weise die Menschen, die noch nicht so gut informiert sind, in die Richtung zu lenken, dass er sagt, Leute, ja, es gibt ein gewisses Risiko, aber das ist natürlich deutlich geringer als beispielsweise Haushalts- oder Gartenunfälle. So. Ich glaube, es ist auch der richtige Weg. Denn kommen wir nochmal, also du hast Angst, du hast Desinformation, du hast Trägheit, ja, klar, dass man sagt, ja, komm, muss ja noch
aber
nicht.
Aber ich muss gestehen.
Und das Dritte ist natürlich Trotz. Und da sind wir dann zum Beispiel beim bayerischen Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger. Ich lasse mich nicht impfen, ich warte, ich mag es nicht, wenn man Druck aufbaut, das hab ich nicht. Das ist natürlich auch ein Faktor. Trotz, ein ganz großer Faktor. Trotz.
Ja, auch so Sand im Getriebe sein zu wollen.
Genau.
Oder ich bin aber nochmal zu deinem Interview mit Ranga Yogeshwar. Was mir aufgefallen ist, dieses mit Ratio an die Sache rangehen und ich erkläre dir das, das ist bei solchen Leuten. Forget it.
Ja,
so,
ja.
Das klappt nicht. Und da wirst du auch nicht sagen, komm, ich zeig dir jetzt mein YouTube-Video und dann, nee, also die wirst du tatsächlich, und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ja, diese Drucknummer oder wie es heißt.
Die Impfpflicht durch die Hintertür.
Genau.
Ja.
Das ist eigentlich so die Lösung, wenn nicht sogar Impfzwang, also dass man diese rote Linie gesetzt hat, nein zu Impfzwang und auch niemals, das ist für mich Schwachsinn. Wir haben es bei Mumps, Masern, Röteln, das ist einfach Pflicht und die Möglichkeit hat die Regierung auch in der letzten Instanz so. Dann
letzte Instanz in meinem Zusammenhang vielleicht einfach nicht erwähnen. Ich glaube, dass die Impfpflicht, die klassische Impfpflicht, politisch ein schwieriges Signal wäre, wenn man sich schon von höchster Stelle dagegen ausgesprochen hat. Wir reden ja hier nicht über Steuererhöhungen oder so. Also dann, um jetzt mal ganz nüchtern und pragmatisch zu sagen, also die Unversehrtheit des Körpers im subjektiven Blick einiger Leute, die dann plötzlich dann doch angegriffen wird, obwohl die Politik an höchster Stelle gesagt hat, das wird nicht kommen. Ich glaube, das ist kein gutes politisches Signal, wenngleich es mir als Privatperson, ich mir wünschen würde, weil ich strebe die Herdenimmunität auch an und denke, jetzt lass sie einfach alle impfen, verdammt nochmal. Ich glaube aber tatsächlich, dass die berühmte Impfpflicht durch die Hintertür, sprich, dass einfach diverse Institutionen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, du kommst dann nicht mehr ins Stadion rein, nicht mehr ins Café, nicht mehr ins Restaurant. Das erscheint mir als der gangbarste Weg, weil dann kannst du zumindest einen nicht geringen Prozentsatz der Leute am Ende doch dazu bringen, dass sie sagen, ja, fuck it, dann ich möchte schon auch gerne mal wieder ins Kino oder so. Dann sehen sie halt irgendwann, weil sie auch bemerken, dass die bereits Geimpften offensichtlich keine Langzeitschäden davon tragen, sagen sie irgendwann, ja komm, was soll's, ich würde ja auch gerne mal wieder. Und darauf wird es natürlich hinauslaufen. Du wirst demnächst als nicht doppelt Geimpfter, Klammer auf, oder Genesener, Klammer zu, wirst du nicht mehr gesellschaftlich teilhaben, übrigens auch nicht mehr als Getesteter, weil eben diese Schnelltests nicht aussagekräftig genug sind, auch wenn, und da ist er wieder, Armin Laschet sich gegen den Druck auf Ungeimpfte ausspricht und sogar auch für die 3G-Regel ist, sprich geimpft, genesen oder getestet. Diese Menschen dürfen nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgenommen werden. Ich glaube, da liegt Armin Laschet falsch, denn ich bin ja selber das beste Beispiel dafür, dass ein klassischer Schnelltest weder dich, aber vor allen Dingen auch nicht die anderen davor bewahrt, sich zu infizieren oder halt eben mit dir in Quarantäne zu müssen. Wir erinnern uns an meinen Fall. Montags zweimal negativ getestet, dienstags gearbeitet, mittwochs morgens positiv getestet. Patsch, 5 Leute, ich zitiere, wegen mir in Quarantäne.
Und jetzt lass den Test sogar noch 72 Stunden gültig sein.
Exakt, ja. Und ja, das ist der beste Beweis dafür, das funktioniert nicht. Deswegen ist der Vorschlag von Hamburgs Bürgermeister Peter
Tschentscher,
der natürlich pragmatischste und beste, wenn man nicht geimpft ist, dann muss man einen PCR-Test vorlegen.
Aber auch der teuerste.
Es ist der teuerste, aber das ist eine Teststrategie, die dann zumindest fair ist. Aber ein PCR-Test kostet halt ungefähr 70, 75 Euro. Das muss man sich dann schon genau überlegen. Aber es hilft nichts. Was willst du machen? Du willst ansatzweise an diesen Gemeinschaftsschutz heranlangen und das geht halt einfach nur auf Grundlage dessen, dass die Leute sich nicht gegenseitig infizieren. Wie man dann verfahren will, was die Kostenpflicht von Antigentests angeht, keine Ahnung. Das für ist, klar, du setzt die Leute unter Druck, sich vielleicht doch impfen zu lassen. B, sozial schwach gestellte Leute überlegen es sich natürlich zweimal, ob sie sich zum Beispiel beim Treffen in privater Runde oder so dann vorher testen. Dann werden sie es natürlich nicht machen. Das heißt, auf dieser Ebene riskierst du natürlich, dass sozial Schwächere sich diese Tests einfach nicht leisten können, aber trotzdem sich treffen und sich gegenseitig anstecken. Das heißt, auch da wirst du dann einfach eine größere Dunkelziffer haben. Also auch hier wieder, wie wir es die ganze Zeit haben, wie sagt man so schön, ein Tod musste sterben.
Ja, und das Ätzende ist halt wirklich diese zig Varianten von Varianten. An der Stelle, wie sind wir von Delta eigentlich auf Lambda gekommen? Vom 4. Buchstaben zum 11. im griechischen Alphabet?
Ja, ich hab wirklich auch keine Ahnung. Übrigens muss man noch sagen, in Berlin und Brandenburg geht die Schule wieder los. Das heißt, wir werden jetzt auch mal die nächsten 2 Wochen mal genau beobachten, was denn da so passiert. Und wenn dann Hajo Schumacher in der nächsten Folge da ist, dann werde ich mit ihm auch noch mal intensiv besprechen, was es denn damit auf sich hat, dass halt Robert Habeck jetzt zum Sommerinterview geschickt wurde und nicht eben die Kanzlerkandidatin. Einen Satz würde ich doch gerne noch aus dem Sommerinterview zitieren. Und das war, da hat Shakuntala Banerjee einen Satz von Robert Habeck zitiert, der in der FAZ sinngemäß sagte, wir müssen jetzt halt einfach in der Konstellation das Ganze über die Ziellinie bringen. Und da hatte ich so ein kleines Bild vor Augen. Ist der Wahlkampf der moderne Fünfkampf und ist jetzt sieht sich Robert Habeck jetzt als so eine Art Annika Schleu, die ihr Gold retten will und wer ist in diesem Bild das Pferd, das also bockt, also Bärbock, also
das gibt's doch gar nicht.
Taliban beschleunigen Vormarsch, 3. Provinzhauptstadt an einem Tag gefallen, das berichtet NTV. Innerhalb nur eines Tages erobern die Taliban die Hauptstädte 3er afghanischer Provinzen. Insgesamt kontrolliert die Islamistenmiliz nun bereits die Hälfte der Bezirke des Landes und 5 Provinzhauptstädte. Der afghanischen Armee bleibt vielfach nur der kampflose Rückzug. Ich glaube,
das ging schnell.
Das ging wirklich verdammt schnell. Ich denke, die weitere Entwicklung ist absehbar und sie ist alles andere als positiv. Wir haben ja in dem Special vor kurzem noch mit Paul Ronsheimer gesprochen. Liebe Grüße auch nochmal an der Stelle, der ja schon ein düsteres Bild von dem zeichnete, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es hat kommen sehen, dass es so schnell gehen würde.
Ich finde vor allem in der Kommunikation auch echt katastrophal, wie die Briten und die Amerikaner den Menschen vor Ort sagen, also wenn ihr britische und amerikanische Staatsbürger seid, bitte das Land verlassen, weil so bekommt das wirklich nochmal den Touch von Flucht. Und ja, ihr seid euch jetzt allen selbst überlassen.
Ja.
Wir hauen ab.
Ja. Übrigens auch, was das Thema Abschiebung und Abschiebestopp Richtung Afghanistan, was das angeht, ist die Sachlage jetzt auch nochmal eine andere.
Das also, ist ein sicheres Land. Die Menschen kann man wieder da...
Ja, das ist ja dieser Lagebericht vom Mai. Der natürlich noch unter ganz anderen Voraussetzungen erstellt wurde. Und dieser Lagebericht ist ja derzeit immer noch die Bewertungsgrundlage, wenn es darum geht, ob man Leute dahin abschiebt.
Stell dir vor, du verpasst einfach diese Deadline dann so, wo sie
Deadline ist auch in diesem Zusammenhang ein sehr doppeldeutiger Begriff. Das Thema Abschiebung ist natürlich ein Thema für sich, aber faktisch ist es halt so, wenn du Leute dorthin abschiebst, dann muss man sich schon auch ein bisschen mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass das wiederum die Todesstrafe durch die Hintertür ist. Und mit dieser ethischen Frage muss man sich schon intensiv auseinandersetzen, bei aller Liebe für den deutschen Rechtsstaat. Bitter, sehr bitter.
Die unbequeme Meinung.
Deutsche Olympiabilanz historisch schwach. Das schreibt NTV. Bei den Olympischen Spielen in Tokio sammelt die deutsche Mannschaft 37 Medaillen, so wenig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Aus den Teamsportarten trägt am Ende nicht eine einzige Medaille zum Gesamtergebnis bei. Oder um es mit den Worten der Bild-Zeitung zu sagen, lohnt sich eine halbe Milliarde Steuergeld für 37 Medaillen? Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, eine halbe Milliarde Steuergeld hätte an die Steuer dafür immerhin 37 Medaillen bei Olympia geholt. Man würde sagen, es ist ja irgendwie auch okay.
Im Medaillenspiegel, was waren wir am Ende? Platz 8 oder 9?
Ja, irgendwie so, ne?
Ich habe die anderen Olympischen Spiele jetzt nicht so verfolgt und im Vergleich haben wir wohl abgestunken.
Das ist richtig.
Aber ich fand,
es wird halt immer schlechter, ne? Muss man
aber
sagen.
Die Siege. Ein Zverev zum allerersten Mal im Tennis-Einzel der Männer mit der Goldmedaille. Ja. Also ich war total begeistert. Und auch
wir
die
haben
anderen
auch im modernen
Sachen.
Fünfkampf weltweit von uns reden gemacht.
Halt die Klappe. und gehen. Gehen.
Ja, gehen.
Also das ist ja wirklich so ein...
Talking.
Das ist so eine sexy Sportart. Ich war begeistert.
Ja, sieht toll aus. Gehen sieht toll. Da haben wir uns doch schon die Frage gestellt, wie blicken wohl Marathonläufer auf Menschen, die dann irgendwie 22 Kilometer gehen? Macht's gut, ihr Idioten.
Liebe Grüße an meine Freundin Bena, die mir erzählt hat, dass die beim Gehen sich wohl ganz oft einscheißen oder sich übergeben müssen, weil der Körper in diesem konstanten Bewegungsmodus aber nicht weiß, wohin mit sein. Und dass man dann, und das hat man ja dann auch bei dem chinesischen Sportler gesehen, wie er in einer Großaufnahme einmal am Straßenrand sich übergeben hat.
Ah, okay.
Ja, und der Kommentator hat sich geärgert und gesagt, ja, warum jetzt die Großaufnahme? Ich muss das doch nicht sehen.
Ich hab gedacht, es wäre eine Wiederholung von Joko und Klaas, Duell um die Welt. Ich habe das gar nicht richtig beim Rumsäppen erkannt. Trotzdem müssen wir natürlich noch kurz ein Wort zum IOC verlieren.
Ja.
Also muss man ja schon mal auch mal lobend erwähnen. Wenige Tage vorher hatte noch Čeferin und die UEFA nun wirklich ein jämmerliches Bild abgegeben und dann sagte Thomas Bach vom IOC, hol mal Sektflöte und sagte, so, wie kann man das alles noch toppen? Und dann ging's los.
Also er ist ja wirklich der schlimmste, unsympathischste Funktionär, den es gerade gibt.
Wahnsinn, ne, oder?
Noch einmal können wir, es gibt diesen tollen Instagram-Account, The Recount, wo immer solche Sachen aufgelistet werden, was Politiker an Scheiße fabrizieren. Und bei Thomas Bach war es dann wirklich, jetzt machen wir das mal, in einer Pandemie zu behaupten, dass die olympische Bubble total sicher sei, während die Zahlen einfach weiter hochgehen und immer mehr Sportler sich infizieren. Erste Lüge. Dann kommt er in Japan an und verwechselt die Japaner mit den Chinesen. Kapitalverbrechen. Dann will er noch nicht einmal eine Schweigeminute zum 76. Jahrestag von Hiroshima halten, wo du denkst, Was ist los mit dir? Warum? Warum musst du? Es wäre so leicht, Wahnsinn, ein Symbol, ne, zu setzen. Ja. Keine Ahnung. Also der Typ hat es drauf angelegt. Ja, aber vor allem
Hiroshima war aber trotzdem noch genug, um sich zumindest also für die Medien da dann wiederum zu inszenieren. Das heißt, dafür war der Ort gut genug.
Genau, ich war vor Ort und damit ist dann check.
Ja, und geht hin und für die Bilder. Ich habe auch gedacht, dass dann die ersten Leute da von der Gedenkstätte sagen, das ist ja ganz lieb, dass du hier auftauchst, aber Fat Man war Nagasaki. Bitte kurz darüber. Gehen. Also Wahnsinn, wie ignorant kann man sein? Aber jetzt wird es ja alles besser. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, das wird eine wunderbare Zeit.
Also ich fliege heute Nachmittag nach Tokio.
Ja.
Ich freue mich riesig und ja.
Es wird einfach eine Ära zu Ende gehen und diese Ära der für gesellschaftliche Strömungen und den Wandel taubstummen Unternehmungen und Institution und das wird halt die WM 2022 in Katar sein. Wenn die Sponsoren wegbrechen, wie wir es ja hier schon erlebt haben, Toyota und ein paar andere Unternehmen, die in diesem Umfeld nicht mehr werben wollten, wenn die Sponsoren wegbrechen und das wird spätestens bei der WM 22 in Katar passieren.
Sag, was du willst. Sag, was du willst. Ich habe es an mir selbst gemerkt. Ich war so kritisch gegenüber den Olympischen Spielen und dann ging es los und jetzt auch diese Abschiedsfeier mit dieser Lichtershow,
ja,
und dann sitzt du dann doch mit offenem Mund und siehst diese ganzen Compilations an Siegern und Tränen und Schweiß und bist da einfach drin,
ja, ja.
Und deshalb, ich glaube, wenn ich Fußballfan wäre, sogar Katar, was auch eine absolute Shitshow sein wird.
Ja, wirklich, das politisch. Das wird nochmal richtig hochgehen. Das Thema Menschenrechte wird da nochmal eine ganz neue Dynamik erfahren.
Ja,
und
aber
über
warte
das ab. Thema Klimawandel und vollklimatisierte Stadien zu einem Zeitpunkt, wo der Klimawandel als Thema höchstwahrscheinlich nicht vom Tisch ist, plus die ganzen anderen Themen, die noch dazukommen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Schön wird es wahrscheinlich nicht werden.
Katar wird super.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Mehr als 30 Grad möglich. Ein Hoch ohne Namen bringt den Sommer zurück, das berichtet der Spiegel. Spätestens am Donnerstag soll es einen Sommertag wie aus dem Bilderbuch geben. Durch ein noch unbenanntes Hoch steigen laut deutschem Wetterdienst die Temperaturen und damit auch das Gewitterrisiko. Also
ein Hoch ohne Namen finde ich auch gut. Weißt du, Band ohne Namen?
Ja, Band ohne Namen, beziehungsweise ohne Hoch with no name. Ja, ja, das wird. Warum nennen wir es nicht einfach mal Hoch Armin? Das würde doch gut passen, oder? Ne? Ohne, ja, weil es auch so ein bisschen unentschieden ist. Ne? So ein bisschen sonnig, aber auch ein bisschen Gewitter. Man weiß es nicht genau, wir müssen mal schauen. Hoch Armin liegt also demnächst über Deutschland. Ich habe es mal in der Rubrik zusammengefasst, es gibt sie noch, die gute Nachricht. Denn bis vor ein paar Jahren wäre natürlich die Meldung mehr als 30 Grad möglich, einfach nur positiv vermeldet worden. Da war der Begriff Rekordhitze auch durch nur positiv konnotiert. Das ist so natürlich nicht mehr möglich.
Gar nicht.
Der Begriff Rekordhitze hat seinen Zauber verloren, genauso wie Begriffe Massenspektakel, Autokorso, Globetrotter zum Beispiel sind alles Begriffe, die heute natürlich auch einen ganz anderen
Schimpf und Schande.
Aber
bei Rekordhitze, ganz ehrlich, gerade Südeuropa brennt einfach.
Genau.
Du siehst diese Dixie Fires in Kalifornien.
Dixie Fires, was heißt das denn?
So heißen die.
Dixie Fires?
In Nordkalifornien einfach Städte, die ausgelöscht sind und du denkst, das ist irgendwie so ein Roland Emmerich-Film.
Unglaubliche Bilder auch aus Griechenland.
Ja, also wirklich gruselig und damit verbindet man jetzt wirklich Rekordhitze und alles beunruhigend. Und dann liest du ja auch in dem Artikel.
Kanada, Sibirien, Rekordhitze. Das waren eigentlich immer, das waren Gegenden, die waren sinnbildlich für, sagen wir mal vorsichtig, angenehme Kühle. Wenn es uns hier zu heiß wurde, sagt man, gehe ich nach Sibirien. Plötzlich hörst du da Rekordhitze. Wahnsinn.
Ich weiß auch noch, als ich mich selber beruhigen wollte, was die Klimakrise angeht, war es dann echt immer noch so dieses, ja, früher hatte man nur nicht so viele Kameras oder Berichterstattungen davon. Und aber jetzt ist es wirklich so, nee.
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Ne? Wir werden natürlich durch Social Media und iPhones und so besser darüber informiert, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht es aussieht. Aber es ist faktisch natürlich auch so, dass halt einfach die Intensität der Ereignisse und halt letzten Endes auch die, also nicht nur die Qualität, sondern die Quantität zugenommen hat. Das hast du ja auch mit den Jahrhundert Fluten in Deutschland, die jetzt alle 5 Jahre kommen.
Auch die Formulierung seit Anbeginn der Wetteraufzeichnung, ja. Das finde ich auch immer so.
Ja. Also ich muss zugeben, ich habe nichts dagegen, wenn es heiß wird.
Achso, wenn es brennt.
Wir leben ja auch in Hamburg. Da ist das ist heiß ja auch etwas anders definiert.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Klares Ja für Bahnstreik erwartet. Für Bahnkunden könnten die nächsten Wochen wegen eines Streiks der Lokführer und Zugbegleiter schwierig werden. Am Montag endet die Urabstimmung der GDL-Mitglieder, also heute, das berichtet die Zeit. Klaus Wieselski ist zurück, das schönste Comeback seit der Schweinegrippe. Toll, man hat von diesem Mann längere Zeit nichts gehört. Er ist ja der Chef der GDL. Also
der aussieht wie Assad.
Das habe ich immer als gemein.
Das sieht echt aus.
Jetzt hat sie es gesagt.
Syriens Assad.
Jetzt hat sie es gesagt. Ja, und er ist natürlich für. Wie kannst du diesen Mann? Also, ich verurteile das. Vor Jahren habe ich diesen Gag noch getwittert, würde ich mich heute auch nicht mehr trauen. Man muss jetzt fairerweise sagen, für Bahnreisende war Wieselski ziemlich genau auf einer Stufe mit ihm. In den Jahren 2014 und 2015, da waren Bahnstreiks ja gang und gäbe. Das gab es andauernd. Wir sind ein bisschen entwöhnt, was das angeht. Letztes Jahr war es ja sogar so, da war die Bahn so pünktlich wie nie. Da muss man fairerweise sagen, es ist halt einfach auch niemand mitgefahren. Deswegen war es dann auch ein bisschen leichter für die Bahn, pünktlich zu sein. Und diese Bahnstreiks werden höchstwahrscheinlich kommen. Man weiß noch nicht genau wann. Aber es kann durchaus noch in die Ferienzeit fallen. Und das ist natürlich für jemanden, der eine Bahncard 100 hat, wie ich und auch viel unterwegs ist, ausgesprochen unvorteilhaft. Es ist aber auch ein bisschen unvorteilhaft, beispielsweise für die Grünen, die ja völlig zu Recht auf das Thema Bahn setzen, als Verkehrsmittel, das besonders umweltfreundlich ist und das Verkehrsmittel der Zukunft. Und dann siehst du, ja, du kannst selbst alles ausbauen, aber der Faktor Mensch ist dann halt eben auch noch da. Und wenn du diese großflächigen Bahnstreiks hast, zu tariflichen Zwecken, ja, dann stehst du halt da. Und
stimmt, jetzt kurz vor der Wahl ist das echt ein beschissenes
ja, total.
Timing.
Naja, absolut, ja. Klar. Ne? Ist halt ein bisschen blöd. So.
Ich finde aber auch, noch einmal, ich bin ja echt immer pro Arbeiter und weiß noch immer, als sie gestreikt haben damals, als es so lange, in welchem Jahr war das?
Ja, 2014, 2015, das war wirklich ganz häufig.
Genau, und da hat man immer Menschen befragt und die haben gesagt, ja, also ich bin schon für bessere Arbeitsbedingungen für die, aber du merkst es dann, wenn sie selbst betroffen sind, wenn sie nicht zur Arbeit können
halt
und sonst was,
ne?
Dann ist so, ja, ist jetzt auch frech, was die fordern.
Ja, genau. Ja, du, ich wünsche ihnen alles Gute. Also natürlich sollen diese Leute bitte ordentlich oder
aber
auch besser bezahlt werden.
Aber wir wollen pünktlich
ankommen. Aber man will natürlich pünktlich ankommen. Ja, du hast halt leider das Problem, sie schaffen es natürlich nur, Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, indem sie halt einfach, ich benutze diese Formulierung jetzt ganz bewusst, natürlich die komplette Bevölkerung in Geiselhaft nehmen.
Gucken mal, wer da spricht.
Umweltschützer Schwarzenegger, der Terminator will die Welt retten, das schreibt der Spiegel in seinem aktuellen Heft und man hat Arnold Schwarzenegger besucht in seinem Anwesen in Los Angeles. Da hat er wohl einen wohnzimmergroßen Gartenpavillon, den er mit einem Kamin und einem Großbildfernseher ausstatten ließ. Links neben ihm rauscht ein Wasserfall, der sich von einer Mauer aus weißem Naturstein herab in seinen Pool ergießt. Er hat die verstellbaren Fußstützen seines elektrischen Relax-Sessels aus braunem Leder bis zum Anschlag nach oben gefahren und hat halt einfach dem Spiegel ein Interview gewährt und erzählt dort ein paar Dinge aus seinem Leben, die er auch in seine politischen Ideen hat einfließen lassen. Unter anderem sagt er, ich bin aufgewachsen mit einer Toilette ohne Spülung, an Duschen war nicht zu denken. Das hat mich natürlich geprägt. Wenn mein Sohn Patrick eine Viertelstunde unter der heißen Dusche stand, habe ich ihm erklärt, es ist jetzt vorbei. Zitat: Ralf Möller nähert sich von hinten aus der Küche. Er hat einen weißen Proteindrink mitgebracht, einen guten halben Liter, den er Schwarzenegger anbietet. Spiegel: verdirbt zu viel Konsum die Menschen? Und dann Schwarzenegger: I never wanted that my kids get spoiled. Also sie sollten nie verwöhnt aufwachsen. Wie haben sie das verhindert? I burned the tennis sneakers of my daughter. Also ich habe die Tennisschuhe meiner Tochter verbrannt. Das meinen sie jetzt nicht im Ernst. Ja, of course, they were lying around and I asked whose tennis shoes are there, my daughter, she shouted,
Please don't throw it in the chimney. They're not my favorite tennis shoes. But it was the third time that they were lying around and I just said that I'm going to throw them in the chimney. I see it, the chimney over there. They went down in flames. And Catherine, she just cried. But everyone made a big thing out of it. She's surrounded to her mother. But that worked then.
So er hat gesagt, er hat einfach die Schuhe in den Kamin geschmissen. Und das scheint irgendwie so ein Prinzip von Arnie zu sein, dass er als sehr grob mit den Sachen der Kinder immer umgegangen ist, wenn sie die haben rumliegen lassen. Er hat aber mal gesagt, sehen Sie den Balkon? Das ist der Balkon von Patricks ehemaligem Kinderzimmer. Ich habe da mal seine Matratze runtergeworfen, sein Kissen, das ganze Bettzeug, weil er sein Bett nicht gemacht hatte.
Das ist aber auch so geisteskranke Schikane.
Ja.
So, weil man zwanghaft nicht will, dass die Kinder verwöhnt sind. Ja. Und denkst, also,
einfach alles kaputt machen, verbrennen, I just burned it. Oder halt einfach irgendwo runterschmeißen. Und aber er sagt auch was zum Thema Klimawandel und Kommunikation. Er sagt, es hängt immer alles an der Kommunikation. Ja, Governor, I was the governor of California.
Governator.
Sehr erfolgreich auch in dem Bereich und sagt, es hängt immer alles an der Kommunikation. In Kalifornien haben wir kein einziges Gesetz verabschiedet, das wir mit Klimawandel begründet haben. Immer nur mit Verschmutzung. Wir haben es in Umfragen immer wieder getestet, wenn wir über Eisbären und steigende Meeresspiegel gesprochen haben oder Klimawandel oder Hitzewellen in der Zukunft, hatte das keinen Effekt auf die Umfragewerte. Aber sobald wir über Gesundheit gesprochen haben, hat das alles verändert. Das ist es, was die Leute fürchten, dass die Kids Asthma bekommen wegen der Luftverschmutzung. Sobald wir darüber sprachen, stimmten sie für Restriktionen für die Landwirtschaft. Wir müssen die Message besser verkaufen. Und da hat er natürlich komplett recht.
Haben die Republikaner nicht den Trick angewandt damals, es nicht mehr globale Erderwärmung zu nennen, sondern Klimawandel, weil Erderwärmung klingt total gruselig und arbeitet mit Angst.
Ja.
Wobei
Klimawandel ja auch erstmal.
Klimawandel ist super abstrakt. Also,
Zu abstrakt.
Nee, meine ich ja. Und das hat den Republikanern in die Karten gespielt, weil sie sich dachten, damit soften wir das Ganze und dann ist den Leuten unwichtiger.
Ja,
und
hat ja funktioniert.
Genau. Und da merkt man, wie wichtig Wording ist.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
CNN berichtet, IKEA loyal customers can now win a candle that smells like its famous meatballs. IKEA is famous for the Swedish meatballs served at its stores, cafeterias. Now it's turning those meatballs customers love into scented candles. Also zusammengefasst, IKEA verlost jetzt Kerzen, die riechen wie, hier sagt man, in Deutschland sagt man natürlich, sag mal, Köttbulla, heißt aber natürlich, Niki,
Schöttbulla.
Sowas ist ihr wichtig, ja, das weiß ich. Das finde ich natürlich sehr lustig, weil es ist ja tatsächlich, also es gibt ja nicht wenige, die bei IKEA nur deshalb einkaufen gehen, dass sie am Ende einer langen, langen Runde endlich die Hackbällchen fressen können.
Die Hot Dogs.
Ja, naja. Und jetzt verlosen die halt dann offensichtlich in irgendeiner Art, wahrscheinlich hat es wieder was mit Impfen zu tun, dann Kerzen, die nach Schöttbulla riechen. Finde ich ganz lustig, ne? Billiges Parfüm, das nach Fleischklopsen riecht, das ist IKEA. Fleischklopse, die nach billigem Parfüm riechen, das ist der Kölner Ring. Ne? Und natürlich McFit, Hamburg, Othmarschen. Es ist mir ehrlicherweise lieber als die Vagina von Gwyneth Paltrow, da
ich
bin ich ganz ehrlich.
Sagen, daran
wobei
muss
möglicherweise
ich
gibt es da auch. Also
stell dir vor, du verwechselst.
Egal. Ja. Was riecht denn? Hör mal, was riecht denn hier so nach Fleischklopsen? Ach, ich habe die Hose offen. Also, ja, vielleicht kommen wir auch einfach gleich zu einem ganz anderen.
Das gibt's doch gar nicht.
NBC News meldet, parts of Lake Tahoe closed after chipmunks test positive for plague. Ja, jetzt haben wir das nächste, Lake Tahoe, legendäres Ausflugsgebiet in Kalifornien. Wir haben ein sehr schönes Bild davon, auch hier in der Wohnung hängen. Allerdings ohne die Chipmunks sind Backenhörnchen, ne? Oder? Das ist auf Deutsch?
Genau.
Ich glaube sowas. Und Plague ist im übertragenen Sinn in diesem Falle, ist es die Pest?
Es ist die Pest, es ist die Beulenpest, ja. oh und Gott. Ich,
also
ja, die
Grassierter. Die sind positiv getestet auf Beulenpest, ja? Die,
genau,
ja,
genau.
Ja.
Und ich fand auch sehr schön, in der New York Times war auch ein Artikel darüber und in der Headline war schon, but you don't have to worry. Und da wurde mir bewusst, sie sind sich im Klaren, dass wir seit anderthalb Jahren in Panikmodus sind.
Ja.
Und deshalb müssen sie in ihren Headlines schon psychologisch uns davon überzeugen, hey, die Welt geht noch nicht unter. Naja. Nicht heute. Ja. Es ist also auch nicht mit diesen Backenhörnchen.
Naja,
ist
ja ehrlicherweise das Letzte, was man brauchen kann. Du bist jetzt irgendwie da im Naturschutzgebiet Lake Tahoe, dann kommen irgendwie A-Hörnchen, B-Hörnchen und Hepatitis C-Hörnchen. Das ist wirklich das Allerletzte. Wir sind ja mittlerweile durch Corona alle auch so sensibilisiert. Selbst wenn ich höre Alvin und die Chipmunks, dann habe ich schon das Gefühl, da war Bill Gates irgendwie dran und hat die geimpft. Also es ist einfach auch jetzt wirklich eine ganz schwierige Zeit.
Ja, vor allem, ich finde das so argumentativ auch so schlimm, wenn die Leute dann gesagt haben, hey Leute, Corona ist nicht so schlimm, denkt an die Pest. Und du denkst dir, ja, jetzt haben wir Corona und die Pest, ja. Please.
Ja, wir bleiben einfach in, weiß ich nicht, in Herne, da gibt es kein See und Land.
Neuseeland.
Ja, oder da.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, das ist ja jetzt natürlich das TV-Ereignis. Na gut, okay, komm. Neue Staffel ging gerade erst los. TV-Scharlatan wirft bei Promi Big Brother hin. Erster freiwilliger Auszug, einen Tag nach dem TV-Start. Ich finde das so geil. TV-Scharlatan. Da ist es offensichtlich dieser Daniel Kreibich von Astro TV. TV-Scharlatan ist auch so ein geiles Kompositum an dieser Stelle. Liebe Grüße an Tommy Schmidt, der liebt sowas ja. Nach dem Liebestrottel und dem Kinderporno-Lehrer. Jetzt der TV-Scharlatan. Ich habe immer gedacht, das wäre Tautologie. Was macht eigentlich Eckart von Hirschhausen? Aber Promi Big Brother, verfolgst du es irgendwie?
Ich habe den Einzug gesehen wegen Jörg Dräger.
Ja.
Ich liebe ihn seit, ja. Geh aufs Ganze hieß das,
ja, gell? Geh aufs Ganze, ja.
Mit Song und so. Ja, er sieht auch echt hervorragend noch aus.
Ja, also für seine 75, ja.
Direkt aus den 80ern noch. Ja, aber die schönste Szene war dann tatsächlich beim Einzug von Melanie Müller.
Stimmt.
Das ist ja alles so eine Raumstation. So ein bisschen
sieht irgendwie so ein bisschen, ehrlicherweise, so ein bisschen aus, als hätten sie irgendwie so SpaceX von Elon Musk in Bulgarien nachgedreht.
Genau.
So, soll so ein bisschen raumfahrtmäßig rüberkommen. Ne?
Genau,
so,
genau. Ja. Ohne Tageslicht, alles auch kalt. Und sie kommt dann rein, alleine noch. Und dann ist da diese Big Brother Stimme.
Melanie Müller. Willkommen im Hangar.
Und sie, was?
Willkommen im Hangar.
Du weißt schon, dass ich nicht gut Englisch spreche.
Das übrigens natürlich auch noch mit richtig sächsischem Akzent, ne? Mein Englisch ist nicht so gut, weißt du, ne?
Das macht nichts, kein Problem. Hangar ist ein deutsches Wort.
Das ist völlig bescheuert.
Aber auch mit dieser Stimme.
Mein Gott, wie dämlich bist du eigentlich? Willkommen im Hangar. Hangar. Hunger ist heiß, Hunger.
Ja, und es ist also, es ist jetzt nicht, also ich sag mal so, eine Sendung, in der Dani Büchner wirklich also die absolute A-Prominente ist.
Jörg Dräger.
Beruhige dich doch, Herrgott. So, was haben wir noch? Post vom Wagner. Es ist wieder soweit. Niki, kannst du noch? Hast du noch Zeit für Wagner? Ich denke ja, oder?
Schieß los.
Du musst ein paar Tage ja warten. Noch nicht mal eine freundliche Anrede, kein Liebes, keine Liebe, nichts.
Betrifft Deutschland, Olympiaversager. Wir sind keine Gewinner mehr, abgeschlagene Medaillenspiegel. Die Briten sind vor uns, die Franzosen, die Niederländer. Unerreicht die Japaner, die Chinesen, die USA, die haben fast 40 Goldmedaillen. Wir nur 10. Was läuft falsch in unserem Sport? Es ist ja nicht nur bei Olympia, auch bei Fußball ist das Desaster. Wir scheiden in den Vorrunden aus. In den Mannschaftssportarten versagten alle deutschen Teams. Es gab einzelne Helden, ja, Svere, Fellbrock, Rotterfocken. Das klingt wie so ein Vorwurf. Rotterfocken. Es waren keine schönen Spiele für Deutschland. Da gab es die Skandale. Ein Radtrainer schrie, hol den Kameltreiber ein. Eine Fünfkämpferin schlug mit der Gerte auf ihr Pferd ein. Ein Pferd hatte gebockt. Ihre Trainerin schrie, haut raus, haut raus. Was mich diese Olympischen Spiele lehren, Deutschland muss sportlicher werden. Wir müssen unsere Kinder von den Handys loslösen. Wir müssen sie zum Laufen bringen, zum Springen. Deutschland muss sportlicher werden. Herzlichst, ihr Franzos Herr.
Aber es ist auch so.
Rotterfuck.
Es ist auch so bezeichnet, dass der Typ mit seinem Rotwein da nachts sitzt oder wahrscheinlich seine Fritten frisst und sagt, wir müssen sportlich werden. Genauso wie einfach 99% aller, die Olympia gucken, wie wir auf der Couch fett unsere Trüffelchips fressen
natürlich.
Und sagen, ja, das war ein schlecht.
Genau. What the fuck?
Das ist wirklich Wahnsinn. So, zum Schluss sei nur noch angemerkt, heute vor einem Jahr ist Phipps Asmussen gestorben. So viel möchte ich noch sagen. Auf St. Pauli lachen sagt, den haben sie nicht aufgekriegt. Da lachen Zuhälter drin. Komm zu Klub, zum Augenarzt. Ja, da brauchst du nicht zu lachen, du. Naja, so, reicht für heute, oder?
Ich fliege jetzt weg.
Ja, flieg du mal schön nach Tokio. Da ist genau das, was dieses Land noch gebraucht hat. Jetzt ist das IOC gerade weg und da kommst du. Naja.
Ich komme mit der Lambda-Variante zurück.
Du bringst uns eine neue Mutante mit. Oh Gott, oh Gott.
Bleib gesund.
Vor allem, wie sie bei Lambda schon so hin und her ist.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Ines Agnoli.
Und ich bin Visavi.
Und wir haben einen neuen True Crime Podcast.
Der heißt Weird Crimes und es geht um die absurdesten, bizarrsten, krankesten, verrücktesten Kriminalfälle der Welt.
Und ich stelle hin und wieder auch bescheuerte Fragen.
Aber du sagst auch ab und zu ein bisschen was Witziges.
Wann kommt denn der eigentlich?
Jetzt, ab jetzt, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Also dann jetzt hören, sofort, klick da jetzt drauf.
Bitte, schnell.
Weird Crimes. Mit Visavi und Ines Agnoli. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann.
Wie man überleben kann.
Wie man super manipulieren kann.
Und wie man sterben kann.
So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem...
Ines, wir sollten uns kurz fassen.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.